Er springt voller Freude auf, weil ihm die Last von den Schultern genommen ist, dankt Gott und bezeichnet sich letztlich als glücklichsten Mann unter der Sonne. Es ist nicht eine Sehnsucht, die wir alle haben. Wir wollen doch irgendwie alle nur glücklich sein. Wir wollen um jeden Preis ein bisschen erfolgreich sein, gerne Abwechslung haben, fröhlich sein, Tag ein, Tag aus. Und das hält uns ganz schön auf Trab. Veranlasst uns, Gutes gegen Besseres einzutauschen, lässt uns Steine tragen, die Glück versprechen und uns in die Knie zwingen. Diese Sehnsucht nach Glück macht uns manchmal sogar zu Sklaven dieser Sehnsucht. Und ob wir am Ende am Ziel ankommen, an diesem Glücksziel, das ist ungewiss. Diese Moral dieses Märchens lautet aber: Besitz macht nicht glücklich. Und sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber ist das auch unsere Sehnsucht nach Glück? In der Bibel wird dieses Thema ganz oft angesprochen. Schon in Psalm 1 lesen wir, dass Glück bedeutet, wie ein Baum zu sein, der am Wasser heranwächst und aus diesem Wasser seine Kraft bezieht. Ist das aber unsere Antwort auf Erfüllung? Tag und Nacht mit Gott in Kontakt zu sein, seine Weisungen zu verinnerlichen, für ihn zu leben, ist das das Glück, was wir wirklich suchen? Hört sich schwierig an. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten würden dabei nicht hier schreien. Jesus hat diesem Thema aber auch seine Aufmerksamkeit geschenkt. Als die Jünger und die, die mit ihm unterwegs waren, auf einem Berg zusammensaßen, da gab er ihnen wichtige Grundlagen weiter, die für ihr Leben Bedeutung haben sollten. Allen Lebensregeln voran stellte er die ultimative Definition von Glück. Offenbar war es ihm wichtig. Er wollte seine Freunde vor der Erfahrung eines Hans im Glück bewahren, der seinem Glück immer nur hinterherrannte und erst im Verlust erkannte, was wirklich glücklich macht. Ich vermute, dass hier heute viele solche Hanse sitzen. Und hier vorne steht auch einer. Wir suchen und wir schleppen und wir rennen und wir buckeln und wir schaffen und machen und machen und machen. Doch letztlich, Jesus gibt uns mit seinen Selig-Sind-Worten die Chance zum Stillenbleiben, zum Anhalten, zum Durchatmen und neu ausrichten, wie wir Glück verstehen können und was uns wirklich glücklich machen kann. Er korrigiert damit unsere Glückserwartungen und öffnet uns den Blick für eine neue Bewertung unseres Lebens. Was macht dich glücklich? Der Lottogewinn? Der gut bezahlte Arbeitsplatz? Das Einfamilienhaus? Der Urlaub am Meer? Eine große Familie? Gesundheit? Was ist in deinem Kopf, wenn du dein Glück in deinen Farben ausmalen dürftest? Armut kommt bestimmt nicht vor, oder? Und doch ist gerade die Armut, die Jesus zu Beginn nennt. Das ist herausfordernd. Er sagt den Armen zu, dass sie das Himmelreich bekommen. Matthäus 5, Verse 1 bis 3. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich. Seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind offenbar die, die unter Armut leiden. Dabei hat Armut ja viele Gesichter. Zuallererst sind sicher die gemeint, die keinen Besitz haben, kein Geld. Sie haben keinen Ballast, der sie aufhält, wie unser Hans im Glück. Aber auch die, die mit leeren Händen vor Jesus stehen, sind gemeint. Menschen, die begriffen haben, dass sie ohne Gott nichts sind. Sie werden von Jesus in die Mitte gestellt. Ihre Art zu glauben und einfach anzunehmen, nennt Jesus beispielhaft. Dabei begegnen uns auch Behinderte. Auch sie sieht Jesus in ganz besonderer Weise an. Er richtet die Gebeugten auf und erbarmt sich über Kranke. Dabei begegnen uns auch Menschen, die offenbar sehnsüchtig auf den warten, dass ihnen jemand die Schuld nimmt und einen neuen Anfang ermöglicht. Jesus sagt von sich, dass er gekommen ist, die Sünder zu retten und sie glücklich zu machen. Die Sünder retten und glücklich machen. Weil Jesus ihnen etwas verspricht. Annahme, Gemeinschaft, Vergebung, Wertschätzung und Erfüllung. Hans im Glück war am Ende seiner Wanderschaft auch arm. Er hatte von seinem Goldklumpen nichts mehr übrig. Aber er jubelte, dankte Gott für seine Freiheit und schien glücklich. Vielleicht noch eins. Jesus preist nicht die Armut glücklich, die Not der Menschen, die in die Knie zwingen. Er ermutigt nicht, Menschen in ihrer Armut zu belassen. Er nennt die glücklich, die sich nach ihm sehnen und sein Nahsein erhoffen, die einen Blick für seine große Verheißung haben und ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Jesus spricht weiter. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Trauernde sind nicht glücklich. Ganz eindeutig nüpp. Ihre Hoffnung ist zerbrochen. Sie sind einsam. Sie sind unglücklich. Eher das Gegenteil. Das ist das Gegenteil von Glück, finde ich. In Trauer bist du am Tiefpunkt deines Lebens angekommen. Doch Jesus kennt die Trauer und sagt ganz unmissverständlich, dass gerade die Trauernden glücklich sind, weil sie getröstet werden. Der Schlüssel für diese Aussage liegt wieder in Jesus selbst, weil er den Trauernden besonders nah ist, weil er allein den Heiligen Geist als Tröster schenken kann. Deshalb darf ein Mensch sich auch in den dunkelsten Zeiten seines Lebens glücklich nennen. Wer trauert und wer traurig ist, der braucht Trost, der von Jesus kommt. Unsere Aufgaben als Jesus-Leute kann es nicht sein, Trauernden zuzusprechen, dass alles schon wieder gut wird und dass alle Zeit die Wunden heilt. Das ist das Fieseste, was man jemand antun kann in so einer Situation. Statt dieser Worthülsen sind wir gefragt, einander zu begleiten, zu ermutigen, den Weg miteinander zu gehen. Bis Jesus selbst tröstet. Es ist und bleibt herausfordernd. Und viele ziehen sich ja gerne zurück. Ich gehöre auch dazu. Es ist so schwer, man hat solche Hemmungen. Man weiß nicht, was man sagen soll. Wir sind in die Pflicht genommen, nicht vorschnell Leid abzutun, als wenn alles schon wieder in die Tagesordnung übergehen könnte. Da ist etwas anderes gefragt. Dasein. Gebet. Essen und gemeinsam weinen und lachen. Das ist kein easy going. Aber das ist praktische Liebe, wie Jesus sie möchte. Jesus spricht weiter. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Jesus nennt die Sanftmütigen, die Freundlichen, Vorsichtigen glücklich, die sich nicht mit Macht ihre Rechte erkämpfen, nicht über Leichen gehen und nicht das Recht des Stärkeren anwenden. Die Freundlichen leben meist gewaltlos. Geht das in unserer Welt? Nicht zurücktreten? Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten? Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. So ein Spruch, der sehr gut in unsere Welt beschreibt. Und das erleben wir häufig, wenn wir uns umschauen. Auch hier, auch bei uns. Wenn der doch so doof ist, dann kann ich das auch. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe da noch viel zu lernen. Sind wir glücklich, wenn wir so leben, uns immer nur wehren, andere verletzen, Liebe durch Druck ersetzen? Sind Gewalttäter glückliche Menschen? Schauen wir auf uns, merken wir, dass auch wir Anteile an der Gewalt auf dieser Erde haben? Wir sprechen Machtworte in der Familie, reden dazwischen, zwingen Leute in unsere Richtung, nutzen ihre Gutmütigkeit zu unserem Vorteil aus. Wir kommen aus eigener Kraft nicht aus der Spirale der Gewalt raus. Hier ist Jesus wieder der Schlüssel. Er hat es uns vorgelebt, wie es geht. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich kreuzigen lassen. Er hat als Sohn Gottes verzichtet auf die Heerscharen von Engeln, die ihn hätten schützen können. Er trug die Gewalt der Menschen, um uns den Weg des Friedens zu zeigen. Mich stellt diese Seligpreisung in Frage. Bin ich bei diesen freundlichen, gewaltlosen, bitte ich Jesus, dass er mir die Kraft schenkt, auf das alles zu verzichten? Bin ich bereit zur Hingabe, auf völlige Hingabe? Kann ich den ersten Schritt zur Versöhnung gehen, auch wenn es mir richtig, richtig schwer fällt? Fragen über Fragen für mich. Jesus spricht weiter. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Gerechtigkeit lässt sich mit dem Prinzip Gießkanne erklären. Wenn Wasser mit der Gießkanne gleichmäßig über ein Blumengeet gegossen wird, das ist doch gerecht, oder? Jede Blume bekommt ja den gleichen Anteil Wasser. Keine Blume kann sich beschweren, benachteiligt zu werden. Doch dieses Prinzip hat nur die Gießkanne und ihren Verteilmechanismus im Auge. Es greift nicht, denn jede Blume hat da unterschiedlichen Bedarf. Die eine braucht jeden Tag ihre Ration Wasser, eine andere kann ein paar Tage ohne Nachschub auskommen. Was wäre aus Sicht der Blume gerecht? Doch wohl eher, dass jede Pflanze die Wassermenge bekommt, die sie braucht. Weil die Pflanze Wasser braucht, so brauchen wir Menschen Kraft, um uns zu entfalten. Doch wir merken, wie uns diese Kraft fehlt, weil so vieles in unserem Leben nicht richtig ist. Wir können uns nicht gegen unseren Charakter wehren, der uns so auf dem Weg steht. Wir können manche Schuld nicht vergessen machen. Sie tragen wir mit uns rum wie ein lästiges Geschwür. Wir haben Defizite durch die Schuld anderer, die in unserem Leben geschehen ist, uns angetan wurde. Menschen haben uns vorenthalten, was wir so dringend gebraucht hätten. Ihre zugefügten Blessuren haben Narben hinterlassen bei vielen von uns. Er füllt den Mangel aus. Jesus füllt den Mangel aus, der uns daran hindert, uns nach seinem Willen zu entfalten. Seine Gerechtigkeit macht uns gerecht und bereit, nach seinem Willen zu leben. Er gießt Gerechtigkeit nicht mit der Gießkanne aus, sondern geht auf jeden Menschen ganz individuell ein. Nach den ersten drei Versen habe ich eine Frage an euch. Bist du glücklich? Nach dem, was Jesus uns lehrt, sind wir glückliche Menschen, ja sogar selige Menschen, wenn wir alles von Gott erwarten. Mit leeren, offenen Händen. Er kommt uns entgegen und legt ein Stück Himmel in unsere Hände. Wenn wir trauern, wird er uns trösten. Wenn wir auf Gewalt verzichten, wird er uns helfen, die Situation durchzustehen. Wenn wir ungerecht behandelt werden, wird er uns Recht verschaffen. Das ist die Perspektive des Himmels auf unser Glück. Halten wir ihm doch unsere leeren Hände hin. Ich packe die letzten Verse zusammen. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ein Mönch sitzt am Ufer eines Flusses. Er beobachtet eine Spinne, die schließlich ins Wasser fällt und mit dem Leben kämpft. Der Mönch zieht die Spinne heraus, die sich nun gegen seine Hand wehrt und ihn sticht. Mit einem Aufschrei lässt der Mönch die Spinne fallen, die wieder ins Wasser fällt und erneut den Todeskampf aufnimmt. Ein zweites Mal rettet der Mönch die Spinne und er wird wieder gestochen. Er lässt die Spinne los und sie fällt ins Wasser. Der Mönch rettet und er wird gestochen. Das beobachtet ein Bauer und fragt den Mönch erstaunt, warum er diese Spinne weiter rettet, obwohl sie ihn zum Dank nur sticht. Der Mönch antwortet darauf, wir beide folgen unserer Natur. Die Natur der Spinne gebietet ihr, mich zu stechen. Sie kann gar nicht anders. Meine Natur ist, dass ich barmherzig bin. Ich kann auch nicht anders. Was ist unsere Natur? Stechen wir zu? Vergelten wir Gleiches mit Gleichem? Oder sind wir verwandelt durch Gottes Liebe und haben eine Natur geschenkt bekommen, die uns barmherzig sein lässt? Glücklich ist, wer nicht zur Ruhe kommt, weil er das Unrecht sieht, das anderen angetan wird. Glücklich ist, wer anderen gegenüber gerecht ist und sich ihnen in Liebe zuwendet. Glücklich ist, wer die Konsequenzen seines Glaubens und Handelns trägt und damit bestätigt wird, auf dem Weg zu sein, den Jesus vorangegangen ist. Was wir von Jesus empfangen haben, kann nicht nur bei uns bleiben. Nur selbst gerecht werden zu wollen, führt in eine Sackgasse. Wie Gerechtigkeit weiterzugeben ist, beschreibt der Begriff Barmherzigkeit. Das ist eine Richtung, die beste. Barmherzigkeit meint so viel. Jesus spricht auch Verfolgung an, die Jünger Jesu treffen können. Jesus sagt diesen Menschen in besonderer Weise zu, dass er mit ihnen sein wird, mit Wort und Tat. Sie sind nicht allein. Jesus wird sie hindurchtragen. Das, so Jesus, ist das Glück der Verfolgten, dass sie Jesus ganz nah erleben. Er gibt ihnen die Kraft, mitten in den Bedrängnissen nach oben zu schauen und den Himmel offen zu sehen. Bis heute zieht sich die Verfolgung von Christen wie ein roter Faden durch die Geschichte. Nur weil wir hier nicht verfolgt werden, dürfen wir das nicht vergessen. Nehmen wir wahr, was in der Welt mit unseren Geschwistern geschieht. Beten wir für sie. Schreibt euch das irgendwo hin. Jesus nennt unser Ziel, selig oder glücklich zu werden, satt zu werden, Barmherzigkeit zu erfahren, das Himmelreich zu erben. Der Mönch lässt sich von der Spinne stechen. Er musste es ihr nicht heimzahlen, sondern er rettete sie. Jesus möchte uns immer wieder neu seine Natur schenken. In ihm zu bleiben, bringt Unglaubliches hervor. Unsere Aufgabe ist es, nah an Jesus zu bleiben. Denn daraus werden wir auch ganz natürlich das tun, was er uns aufgetragen hat. Menschen in Berührung mit ihm zu bringen, damit er sie retten kann. Amen. Ich möchte noch beten.